Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wertvoll leben. Heute als Gast Hans-Jörg Buratti. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja nicht unbedingt. Wenn du dir jemanden vorstellst, wie würdest du dich kurz charakterisieren?
Ich bin waschechter Grieser, der inzwischen in Eppan lebt. Ich bin Vater von drei mittlerweile fast erwachsenen Kindern. Ich bin verheiratet, von Beruf Rechtsanwalt. Und in meiner Freizeit schaue ich mich halt als guter Südtiroler vereinstechnisch zu engagieren. Und mein Verein ist eben der Theaterverein.
Das heißt, du bist ein intensiver Theaterspieler, sowohl im Beruf als auch in der Freizeit.
Das sagt man den Rechtsanwälten immer nach. Und wahrscheinlich ist auch ein Funken Wahrheit dahinter. Aber ich glaube, es sind schon sehr große Unterschiede zwischen dem Theateranwaltsberuf und dem Theaterlaienschauspiel. Schon wie der Name sagt, Laie. Und das andere ist Beruf und das andere ist Freizeit. Und dadurch steht einfach eine andere Wertigkeit dahinter. Wobei ich schon das wichtig empfinde, dass das Laientheater auch möglichst professionell gemacht werden soll, muss.
Na, ich habe jetzt das eher so gemeint, dass auch so im Gerichtswesen Riten gibt, Rom gibt und auch Rollen und eigentlich in jedem Beruf nicht, weil in dem Moment, wo ich eine Rolle wahrnehme, zum Beispiel mein Beruf, bin Direktor von einer Sozialeinrichtung, ich merke, wenn Menschen zu mir kämen, den Vertrag zum Beispiel unterschreiben, die begegnen nicht dem Charlie Brunner, sondern ihren hierarchischen Vorstellungen von einer Führungskraft zum Beispiel, ist auch eine Rolle, die man wahrnimmt und die man auch spielt und in einer gewissen Weise wahrnimmt. Und das, denke ich, ist schon für einen Anwaltsberuf auch irgendwo zutreffend und für das Gerichtswesen im Allgemeinen.
Das ist absolut zutreffend und ich glaube, das ist auch wichtig, weil Rollen, berufliche Rollen, die sollen ja auch, ja, jetzt wollte ich sagen, gespielt werden, die sollen gelebt werden, weil sie Wichtigkeit und Seriosität widerspiegeln. Wobei, bitte, es soll kein Spiel sein, sondern es ist absolut ernst.
Ja, stimmt. Gibt es Situationen, wo du als Rechtsanwalt, weil du sagst, man soll es wirklich mit Leben füllen, einmal wirklich die Rolle vor allem spielen musst, weil du sagst, bei dem Theater würde ich eigentlich gerne nicht mitmachen?
Die Situationen gibt es. Allerdings bin ich jetzt so lang dabei, dass man in einem gewissen Sinn abgebrühter ist, als ich am Anfang. Ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Scheidung, die ich selber unterschrieben habe als Anwalt, da habe ich nächtelang nicht geschlafen, obwohl es eine recht harmonische, einvernehmliche Scheidung war. Aber es bewegt die extrem. Ja, da wird man ein bisschen cooler oder sogar professioneller, weil man soll mit seinen eigenen Fällen nicht ins Bett gehen. Nicht? Das ist so ein geschwollener Spruch, aber der hat Wahrheit. Nicht? Man soll allem eine Distanz wahren. Man soll zwar die Position des eigenen Kunden verinnerlichen, aber trotzdem Distanz wahren und ja, die Möglichkeiten abwägen, die zum Nutzen des eigenen Klienten sein. Das kann auch sein, dass ich ihm so, das, was du meinst, das steht da nicht ganz zu. Es ist für dich besser, wenn wir es so tun oder anders. Nicht?
Mhm. Am Beginn deiner Entscheidung, Jus zu studieren, war da der Wunsch für mehr Gerechtigkeit in der Welt? Oder war es der Wunsch nach einer beruflichen Karriere? Was hat dich da angetrieben?
Ich glaube, als diese Entscheidung anstanden ist, war ich noch nicht als Mensch so gereift, dass ich mir diese Herren Gedanken gemacht habe, die du jetzt beschrieben hast, also die Welt verbessern oder die große Karriere zu machen. Das ist einfach, ja, ist mir vielleicht von den Eltern nahegelegt worden. Und ja, wobei ich diese Entscheidung nie bereut habe. Also, ich war ein grottenschlechter Schüler, habe auch die ausführliche Oberschule besucht. Aber in dem Studium, obwohl ich kein Studiosus bin, da habe ich mich eigentlich relativ wohl gefühlt. Und später in meine Praktikantenjahre habe ich einfach gesehen, dass es im Großen und Ganzen schon ein Job sein kann, der meinem Wesen entgegenkommt. Wobei ich eher nicht der Anwalt bin, der stundenlang irgendein Urteil sucht, das irgendwie recht, sondern ich tue lieber den Gegner anrufen und einmal die Stunde diskutieren oder verhandeln. Oder also ich erachte mich eher als lösungsorientiert. Nicht?
Als du dann eingestiegen bist in das Berufliche, also bieten sich ja für einen Juristen viele unterschiedliche Wege. Man kann in die Verwaltung gehen, man kann die Richter- oder Staatsanwaltslaufbahn gehen, früher noch eins, jetzt glaube ich, wird es ja aufgetrennt, was wahrscheinlich, oder man weiß es nicht so genau, oder man wird eben selbstständig, beziehungsweise geht als Angestellter in einer Sozietät und so weiter. Was war denn da für dich entscheidend, wie du dich da entschieden hast und auch für den Schwerpunkt, den du dann gewählt hast? Und so.
Also ich glaube, dass das Leben kann man grundsätzlich so führen, wie man sich wohlfühlt, aber trotzdem sind ganz viele Entscheidungen im Nachgang betrachtet Zufälle, reine Zufälle. Ich habe ein Praktikum bei einem Anwalt gemacht, der ein Bekannter meines Vaters war. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Nachher habe ich irgendwie die Möglichkeit gehabt, zu einem Anwalt nach Bruneck zu gehen. Dann bin ich über ein Jahr lang von Bozen nach Bruneck gependelt, also total gegen einen Menschenstrom alle Tag. Zwischendrin habe ich noch geheiratet und dann sogar als Praktikant das erste und sogar das zweite Kind gekriegt, beziehungsweise meine Frau. Also da haben sich einfach Zufälle ergeben. Dann habe ich wieder nach Bozen gewechselt zu einem Anwalt. Dann habe ich die Anwaltsprüfung geschafft. Dann hat der mir gesagt, also als Anwalt bei ihm kann ich nicht bleiben. Und irgendwie hat es sich noch so ergeben, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, und jetzt bin ich schon seit nahezu 20 Jahren selbstständig, allem noch mit den gleichen Kollegen. Wir sind miteinander gewachsen, wir haben anfänglich unsere Kanzlei selber geputzt. Aber so, das ist so ein gemeinsamer Weg, der sich allem beruflich und privat verzahnt. Und etliche Kreuzungen seien mit Zufällen verbunden, ja.
Ist auch entlastend, nicht? Weil ich habe oft den Eindruck, dass halt oft junge Leute meinen, sie müssen, also sie nach der Mittelschule ihre ganze Lebensentscheidung schon treffen. Tut auch gut zu wissen. Es gibt dann auch noch Angelpunkte, wo man die Chance hat, sich gut einzuschwingen. Ja?
Du, für einen jungen Mann fällt die Oberschule und das Studium einfach in eine ungeschickte Lebensphase.
Ja. Oder sagen wir so, man hat viele Baustellen, wo man Entwicklungschancen hat in der Zeit.
Ja, es kommt so viel zusammen, das im Nachhinein dein Leben wesentlich prägt. Nicht?
Ja, stimmt. Hat Recht und Gerechtigkeit was miteinander zu tun?
Also im Idealfall hat Recht und Gerechtigkeit sehr wohl was miteinander zu tun und im Idealfall ist es sogar dasselbe. Leider ist dem in der Realität nicht so, weil Gerechtigkeit ist ein Gefühl und das Recht ist was total Objektives und für alle gleich. Wir sind nicht alle gleich. Kleines Beispiel. Das Erbrecht sagt, wenn die Eltern sterben, jetzt mache ich es ganz vereinfacht, wenn beide Eltern sterben und es sind drei Kinder da, dann sollen alle drei Kinder gleich viel kriegen. Aber in der Familie X hat ein Kind 20 Jahre lang beide Eltern gepflegt und die anderen zwei haben nichts getan. Das berücksichtigt das Gesetz nicht. Und da können wir jetzt drüber philosophieren, ob das gut oder schlecht ist. Hat der eine Leih gepflegt, damit er mehr kriegt? Oder hat das aus Liebe seinen Eltern gegenüber? Also, ich weiß es nicht. Deshalb ist es einfach so, dass Recht und Gerechtigkeit in der Realität manchmal oder oft nicht übereinstimmen.
Und dazu kommt, dass Gesetze Ausdruck eines politischen Meinungsbildungsprozesses sind, die ja auch nicht immer in der Lage sind, gerade in dem der Einzelfall eben nicht berücksichtigt werden kann, ja wirklich zur Gerechtigkeit zu führen. Da bleibt der Spannung drin. Und die Spannung bedeutet aber nicht, dass die Alternative die Rechtslosigkeit ist. Das kann es ja nicht sein. Sondern Gesetze bringen immer ein Mehr an Gerechtigkeit, als wenn es keine gäbe. Aber ihr merkt nur, dass viele so diesen Irrglauben erlegen, zu sagen, ich muss jetzt da nur rechtlich rangehen, dann komme ich zu meinem Recht. Und eben, wie du sagst, das Gefühl dann, was ist Gerechtigkeit? Ich kenne jetzt auch Beispiel, ein paar Trennungsgeschichten zum Beispiel, wo ich glaube, am Ende des Tages selten beide Seiten wahrscheinlich das Gefühl haben werden, dass es sehr gerecht zugeht. Deswegen. Und für mich ist es auch objektiv klar, solange man nicht drinnen ist in dem Konflikt, geht es ja recht einfach und kann es locker betrachten, aber wenn man drin ist, ist es schwierig.
Ja, da anekdotisch kann ich dir erzählen, wenn du eine Trennung begleitest. Und ich bin ein Freund einvernehmlicher Trennungen. Das heißt nicht, dass man nicht streitet, sondern dass man in Streit löst, ohne den Richter oder die Richterin zu fragen, sondern zu einer Lösung kommt, indem man miteinander streitet. Und ich mag einfach nicht Trennungssituationen, wo eine Partei versucht, die Kinder einzuziehen, zu manipulieren, wo einfach ganz unschöne Situationen entwickeln. Da zieht es mir den Magen zusammen und da fühle ich mich nicht wohl dabei. Aber dann kommt es halt vor, dass man am Nachmittag irgend so ein Gespräch hat und danach gehst du heim und tust die Tiere auf und es ist ein Geschrei, die Kinder schreien, es Playmobil liegt um und du denkst dir, ah, schön. Schön. Immerhin, die schreien noch, ich bin da, meine Frau ist da, wir schaffen alle Konflikte und es gibt Konflikte. Ich habe 3 Söhne und da hast du permanent Konflikte oder permanent Energien, die aufeinander prallen. Aber wenn man das so gemeinsam handelt und du, wenn es noch wieder mal ruhig ist, sagst, eigentlich ist es gut, das ist noch schon eine enorme Befriedigung. Weil wir können nicht allein streiten.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt leider nicht da, sonst würden sie schon sehen, wie ausdrucksstark du sprichst, wie mimikreich, wie du gestikulierst. Da kommt schon ein bisschen der durch, der oft einmal auf den Brettern steht, die Welt bedeuten. Du bist ein Theater, ich sage jetzt fast einmal Fanat, also das interessiert dich sehr, das begeistert dich. Was bringt dich zur Freude der Rolle auf der Bühne?
Ja, also danke für die Vorschusslorbeeren. Also ich seit über 30 Jahren ist mein Hobby ist das Laienschauspiel. Das Laienschauspiel gibt mir die Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen. Du bist der jugendliche Liebhaber, den ich leider noch nicht oft spielen darf. Oder du bist der griesgrämige, was weiß ich, Narr. Du darfst eine andere Rolle spielen. Du darfst blöd dienen und das in einem geschützten Rahmen. Und das ist einfach so schön. Weil ich noch selbstständig geworden bin, ist noch die Situation gewesen, jetzt bist du Rechtsanwalt, darfst du blöd dienen. Aber dann habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass auch wenn Kunden die in einer ernsten Situation beruflich sehen, die das nie negativ bewerten, wenn sie die nachher auf der Bühne sehen, sondern eher sagen sie, jetzt war ich Theater, ich habe die gesehen. Also der Mensch schafft schon einen seriösen Rechtsanwaltberuf mit einem lustigen Laienschauspieler, weil im Südtirol ist das Laienschauspiel meistens Komödie. Wobei ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass Tragödie sogar noch viel herausfordernder ist für einen Laienschauspieler. Also die Menschen wissen da schon zu unterscheiden. Und das mal etwas anders dienen, das ist einfach für mich extrem befriedigend. Und es ist auch meine Art, sozial zu sein. Weil wir dienen ja nicht bei einer Aufführung mit, wir dienen mit unserem Verein, die wir auch beim Seniorennachmittag auf Matschatsch zum Beispiel, oder man ist beim Seniorenforschung. Also man macht ja auch andere Dinge, wo man Menschen im Idealfall eine Freude bereitet oder ihnen einfach die Möglichkeit gibt, einmal aus dem Alltag auszubrechen.
Gibt es irgendeine Rolle, wo du sagst, die du gespielt hast, die da ganz besonders schwer gefallen ist, was die wirklich überwinden hast müssen?
Ja, das gibt's. Der erste Kuss auf der Bühne war eine große Überwindung, weil wir einfach als Laien absolut nicht wissen, wie damit umzugehen. Und eine große Überwindung war für mich auch, wie bei Krach im Hause Gott, das ist eine Tragödie oder ein Ernststück von Felix Mitterer, an den Teufel gespielt. Und der Teufel war ein Anwalt. Ich kriege heute noch die Gänserupfen, wenn ich an die Rolle denke. Aber die war eine große Herausforderung und danach auch eine große Befriedigung.
Also faktisch, wenn es ganz klein zu suchen kommt, also das mit dem Kuss hat irgendwie ganz was Kleines, sowohl körperlich als auch sonst, vom Emotionalen her. Und beim anderen, also das Berufliche und das Schauspiel kann man vorstellen. Jetzt nicht im Sinn von, dass du jetzt als Anwalt der Teufel bist, sondern einfach, wenn die Anwaltsrolle verbunden wird mit dem, oder? Habe ich das richtig? Ist das der Punkt?
Das habe ich noch nie so bedacht, aber du wärst recht haben, ja. Als Anwalt tue ich ja die Position meines Kunden verinnerlichen und da ist mir schon bewusst, dass ich da sprichwörtlich sehr wohl manchmal dem Teufel die Hand gebe. Weil wenn ich dir hilf, na unter Umständen tue ich der Gegenseite was Schlechtes. Und ja, da muss man für sich schon eine Waagschale finden, ja.
Ja, hat auch sehr viel mit dem Thema Werte zu tun. Wie habt ihr das mit dem Kuss gelöst? Wie macht man das?
Ja, man küsst.
Punkt.
Ja, es ist natürlich ein Theaterkuss. Ja,
okay. Es ist interessant, ich habe auch ein bisschen an Theatererfahrung. Meine letzten Sachen waren, dass ich bei uns an der Schule, an der ich unterrichtet habe, am Sozialwissenschaften in Bruneck, bei den Musicalproduktionen mitgespielt habe, unter anderem König der Löwen und die Mufasa, und bin dann in einer Woche ungefähr 20 Mal gestorben. Mhm. Und einmal war meine Tochter dabei, die dann zu Tränen gerührt war, als da der Papa dahingesiecht ist. Also es ist schon eine ganz besondere Art, wie man Menschen erreichen kann, oder? Wenn man auf der Bühne steht und mit Emotionen da reingeht.
Ja, das ist etwas, was mich allem wieder fasziniert. Ich tue zum Beispiel sehr gern Theater schauen oder ins Kino gehen und kann da hemmungslos weinen dabei. Und interessanterweise musst du als Mann in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft fast dafür genieren oder schämen. Also es sollte keiner sagen, dass dir da jetzt die Tränen kämen. Ja. Aber ja, da bin ich dann wieder nah am Wasser gebaut, was ja freizeittechnisch okay ist. Beruflich soll es nicht so sein.
Ja, das ist bei Filmen bei mir ähnlich. Deswegen kann ich es auch nicht haben, wenn wir in der Familie einen Film schauen und dann noch viel geratscht wird oder irgendwas, ich tauche dann ganz ein emotional in diese Welt. Mir ist beim Schauspielen oft so gegangen, dass ich die Hemmung gehabt habe, mich da ganz in die Rolle zu begeben, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich übertreibe ja eh schon so. Und die Regisseure haben gesagt, na mehr und mehr und so. Und ich habe gemerkt, na irgendwie, das kommt mir schon ganz, ganz blöd vor. Mhm. Und weil ich es danach dann angeschaut habe, so auf dem Video, habe ich gedacht, na, die hätten schon recht gehabt, da hätte ich schon mehr machen können. Wie ist denn das bei dir so mit der Wahrnehmung? Lass du dich da führen von den Regisseuren oder machst du das dann sehr viel selber? Wie ist das mit Stimmigkeit, mit Vertrauen? Das hat ja mit dem ganz viel zu tun.
Es hat ganz viel mit Stimmigkeit, mit Vertrauen zu tun, mit Versuchen, mit Einlassen und auch mit einer gewissen Routine. Ich bin, und das betone ich allem wieder, ich bin ein Laie, also ich gehe hin nach einem 8-9-Stunden-Tag und tue das aus Freude. Dann ist so eine Produktion eine Entwicklung und ja, man muss die Bereitschaft haben, sich einzulassen, der griesgrämige Bauer, der gefinkelte Trickspieler zu sein und nachher diese Entwicklung, die ergibt sich nachher, dass bei der Generalprobe auf einmal ist die Übertreibung da. Es gibt Regisseure, die sagen mir nach, ich sei eine Rampensau. Also die sagen, wenn der Hans-Jörg bei der Probe sich jetzt nicht so gehen lässt, kaum sitzt das Publikum unten, dann weiß ich schon, lasst er sich gehen. Aber wie soll ich sagen, das gehen lassen, das musst du spüren und das musst du dir auch gewähnen. Das ist ja das, was wir Schauspieler so lieben. Also in einer Produktion drin denke ich mir, warum tue ich das? Ich hätte so fein, ich kann daheim mit der Frau diskutieren, ich kann mit den Kindern telefonieren oder was, der Kucku was. Und jetzt stehe ich da bei der Probe und nach vor die Aufführung habe ich Lampenfieber, dass ich mir denke, Scheiße, das muss ich echt nicht haben. Und dann ist zwei Monate um und dann denke ich mir, jetzt wäre bärig, wenn man wieder einmal etwas tun kann. Weil ich schaue so eine, maximal zwei Produktionen ein Jahr zu machen, weil ich es ja wirklich in meiner Freizeit tue. Aber so, ja, das braucht es.
Ja. Das finde ich auch spannend, weil du sagst, gerade mit dem Übertreiben, mir ist es auch so gegangen, wenn Leute zugeschaut haben, ist mir leichter gefallen, als wenn es so künstlich die Situation ist. Das ist auch spannend. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Hans-Jörg, danke schön für dieses Gespräch. So schnell gehen 20 Minuten nochmal. Ja, das war es schon. Gell? Siehst du mal, da kann man problemlos mehrere Folgen füllen. Ich habe es sehr spannend gefunden und bedanke mich ganz herzlich für den Einblick, den du gewährst, weil man muss auch von sich was hergeben. Auch das gehört ja zum Schauspiel dazu, wenn man sich so einem Gespräch stellt. Da kann man nicht einfach nur über irgendwas reden, man redet immer über sich, wenn es um Werte geht. Also herzlichen Dank für diese Bereitschaft. Und euch wünsche ich ja alles Gute, wie immer ein gutes Leben nach Möglichkeit so gelebt, dass es allen gut geht und die herzliche Einladung wieder hineinzuhören, wenn eine neue Folge von unserem Podcast Wertvoll Leben ansteht.